A2Go.
Der Podcast der Arturo Schauspielschule.
Ach Leute, eigentlich wollte ich nicht schon wieder eine Folge mit dem Thema Corona starten lassen, aber ich wünschte gerade, ihr könntet sehen, was für eine Konstruktion ich mir in meinem 11 Quadratmeter Zimmer aufgebaut habe, damit mein Mikrofon einigermaßen auf Mundhöhe ist, wenn ich spreche. Ja, ich habe nämlich keinen Schreibtisch, deswegen musste ich jetzt eine Weinkiste auf einen Schuhkarton stellen und nochmal einen Karton obendrauf und jetzt kann ich eigentlich ganz angenehm hier reinsprechen. Also lasst euch das eine Lehre sein. Man braucht auch als Schauspielstudentin einen Schreibtisch. Corona hat mich eines Besseren belehrt. Okay, dann Ende mit dem Thema Corona und jetzt steigen wir gleich ein mit dem Thema der heutigen Folge. Ich möchte heute mit euch über das Thema Neuanfang sprechen. Und zwar ganz explizit über einen Neuanfang an der Arturo Schauspielschule. Es gibt ja viele SchülerInnen bei uns an der Schule, die ihr Abitur gemacht haben oder ihren Realschulabschluss gemacht haben und dann schon direkt wissen, jo, ich gehe an eine Schauspielschule. Das ist mein Weg, das ist mein Plan, das werde ich tun. Ich möchte gar nicht sagen, dass dieser Plan oder dieser Schritt nicht mit Mut verbunden ist, weil ich finde, die Entscheidung, an eine Schauspielschule zu gehen, ist immer mit sehr, sehr, sehr viel Mut verbunden. Aber dann gibt es ja auch SchülerInnen bei uns an der Schule und zu denen gehöre ich auch, die vorher schon etwas ganz anderes gemacht haben, die vielleicht schon eine Ausbildung gemacht haben, ein Studium, vielleicht sogar beides und eigentlich dachten, dass sie ihren Weg schon so gefunden hätten, bis sie dann irgendwann merken, nee, ist gar nicht so, ich muss nochmal komplett von vorne anfangen, ich breche alles ab und gehe dann nochmal einen neuen Weg, nämlich den Weg der Schauspielschule. Und ich finde, zu diesem Entschluss gehört dann doch nochmal so eine Extraportion Mut mit dazu, weil es eben unendlich viele Zweifel in einem selber drin gibt und dann auch durch die Gesellschaft natürlich ganz viele Zweifel in dich hineingepflanzt werden, weil auf einmal weiß jeder, wie groß deine Chancen sind, eine erfolgreiche Schauspielerin zu werden oder nicht. Alle sind auf einmal Experten, jeder kennt auf einmal irgendwen, der daran gescheitert ist und ja, da braucht man wirklich sehr viel Entschlossenheit, um zu sagen, nee, ist mir egal, was ihr sagt, ist mir auch egal, was mein innerer Kritiker sagt, ich mache das jetzt trotzdem. Und ich spreche heute über das Thema Neuanfang mit Fiete. Fiete ist im zweiten Semester und genauso wie ich hat Fiete vorher auch schon was ganz anderes gemacht und was genau das erzählt er uns jetzt.
Ja, Fiete, das Schöne ist, dass ich jetzt sozusagen gar kein Interesse vorheucheln muss, weil ich ja wirklich, also wir zwei haben ja eigentlich noch nie ein Wort miteinander gewechselt. Deswegen ist alles, was du jetzt für mich erzählst, ganz neu und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was du mir so erzählen willst und wirst. Fang doch vielleicht einfach mal damit an, wer du bist. Und was du vorher so gemacht hast.
Ich bin Fiete, ja. 29. und ich glaube, ich habe vor der Ausbildung so in meinen 20ern grundsätzlich mich so durchs Leben geschlagen. Also ich bin so ganz klassisch, glaube ich, Schlangenlinien gegangen, weil ich mit 18, 19 keinen Plan hatte, was ich will, mit 25 keinen Plan hatte, was ich will. Jetzt ein bisschen einen Plan habe. Mhm. Und ich glaube, brutal auf der Suche nach meiner Passion, auf der Suche nach dem, wer ich sein will, bin. Und so langsam, glaube ich, so Licht am Horizont sehe. Und ja, ich bin über so Erzieherdinge, ein Jahr in Indien, ein Studium in Münster, dann jetzt die vierte Station Schauspiel. Bin ich, glaube ich, so langsam da gelandet, wo es hingehen soll. Aber das war holprig.
Holprige Schlangenlinien, ja, waren das für dich. Ja, genau. Okay, diese Schlangenlinien haben dich nach dem Abitur dann wohin erstmal gebracht?
Nach Stuttgart. Mhm. Da habe ich ganz klassisch hier so ein FSJ das war so eine Intensivwohngruppe für Kids, Jugendliche, die Erfahrungen mit verschiedene Missbrauchserfahrungen hatten, also sexualisierte Gewalt, Vernachlässigung, sonstige körperliche Gewalt. Und da habe ich dann auch meine Erzieherausbildung gemacht. Also es war eine berufsbegleitende Ausbildung. Dann habe ich insgesamt da 4 Jahre in dieser Einrichtung, in dieser stationären Wohngruppe mit diesen Kids gearbeitet. Das waren 6 Jungs, ganz klassisches Jugendheim, würde man, glaube ich, sagen, schwer erziehbare. Mhm. Genau, das waren 4 Jahre in Stuttgart dann.
Okay.
Und geile Zeit, deswegen glaube ich, weil ich das so geil fand, bin ich auch jetzt wieder an der Schule und habe Bock auf irgendwie so ein bisschen Pädagogik und junge Menschen irgendwie Gutes beibringen. Mhm. Aber das war eben nicht so geil, dass ich gesagt hätte, jo, das ist es, das mache ich jetzt meine 20er durch, das ist mein Job für die 30er, das ist mein Job für die 40er, das ist mein Job bis zur Rente. Das war mir relativ früh klar, dass es dann irgendwann, ciao, weiter geht's. Ich muss weiter.
Okay, und was genau hat dich dann weiter getrieben? Also
ich glaube, ganz tief innen drin so ein Gefühl, so geil das auch alles ist, das ist noch nicht das Ende, das ist noch nicht die Endstation, das ist noch nicht das, was wirklich zu dir passt. Auch wenn ich von allen Seiten irgendwie schon gehört habe, du machst das gut oder mach doch da mal Karriere, was weiß ich, du verdienst erstmal sicher Geld, klassische Arbeiterfamilienhintergrund. Aber ich glaube, ja, Gott sei Dank hatte ich irgendwie in mir drin so den kleinen Mittelfinger, der da gesagt hat, ich muss weiter.
Ja, kenne ich.
Und ich glaube, dieses Indien-Ding, ich bin danach, dann habe ich ein Jahr in Indien gearbeitet. Mhm. Das war so die Extremversion von Flucht.
Ganz schön weit weg, ja.
Genau, so Distanz gewinnen von dieser Arbeit, Distanz gewinnen von diesem Umfeld, was mir sagen will, das ist der Weg, da musst du weitermachen, bleib da drauf, das ist gut, du machst das gut. Und ich glaube, da war ich noch nicht in der Lage, mich direkt mit diesen Sachen auseinanderzusetzen, habe erstmal das Weite gesucht. Mhm. Und gesagt,
was hast du in der Weite gefunden?
Was habe ich da gefunden? Eine weitere Perspektive auf dieses Universum, auf diese Welt.
Okay, noch mehr weiter also.
Genau. Ja, also ich habe da letztendlich auch pädagogische Arbeit gemacht. Ich war dann in so einer Einrichtung, die sich die so Demos organisiert hat für Kids mit Behinderung, so Awareness-Programme gestartet hat. Genau, war letztendlich auch Perspektive, aber irgendwie mal umgeben von einer anderen Sprache, kein einziges Wort Deutsch um mich rum und so viel Fremdes auf einmal, das hat dem kleinen Arbeiterkind in mir nochmal veranschaulicht, wie was Vielfalt bedeuten kann. Mhm. Also, wenn du nur so dieses streng christliche Mittelschicht Arbeiter, das ist so, die Themen sind begrenzt, wenn man so aufwendet. Und das, da waren auf einmal Menschen, die ganz andere Lebensthemen hatten. Und das war geil zu sehen, so, dass das, was ich kennengelernt habe, nicht alternativlos war.
Okay.
Sondern, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Perspektiven auf die ganzen Lebensthemen haben.
Ja, ja, das eigentlich kann ich mir sehr gut vorstellen.
Mhm. Aber ich habe es, glaube ich, da erst richtig gerafft.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann, das ist irgendwie im wenn man diesen Schritt oder diesen Prozess durchlebt hat, ist das im Nachhinein ganz oft so, ist ja voll klar, dass es nicht einen Weg gibt, den man so bestreiten muss. Aber wenn man da halt so drin verfangen ist, in diesem System, in dem wir halt nun mal hier in Deutschland leben, dann sieht man das einfach nicht. Dann ist das für einen gegeben. Und es dauert irgendwie lange und es braucht auch ganz viel Mut, das erstmal zu hinterfragen und zu sagen, ja okay, nur weil es irgendwie die Mehrheit der Menschen so macht, muss ich das auch so machen? Das ist irgendwie, glaube ich, nicht so richtig mein Weg. Und sich das dann einzugestehen, so nö, ich mache das anders, ja, das erfordert Mut. Das verstehe ich. Sehr gut. Ja. Und wie ging es dann für dich weiter?
Ja, ich musste wieder nach Deutschland. dann stand ich eigentlich wieder vor der Wahl. Also gut, du hast da jetzt mal dieses Erzieherding angefangen. Willst du da jetzt wieder zurück? Ist das vielleicht doch was? Aber dann kam wieder der Moment, nee. Du hast schon mal für dich entschieden, das ist nichts. Und gutem Grund. Und dann, das war eh so die Zeit, wo ich mich viel mit soziologischen Themen beschäftigt habe und mit dem Thema Religion tatsächlich und Nahe Osten. Und dann habe ich in Münster Islamwissenschaft studiert und Soziologie. Dann nochmal für 4 Jahre. Ich hatte auch noch Philosophie mich eingeschrieben und Politikwissenschaften. Also dadurch, dass ich eh so viel überall irgendwie so ein bisschen, das ist interessant, das ist interessant. Habe ich mich dann aber für die beiden entschieden, was letztendlich auch ein Glücksfall war. Also weil ich das Studium dann auch die nächsten 4 Jahre dann in Münster super geil fand und das eine weitere Perspektive auf die Themen dieser Welt war. Wie das Schauspielding übrigens jetzt ja auch ist. Das ist auch eine ganz eigene Brille, durch die Schauspieler und Schauspielerinnen auf Themen gucken. Und das finde ich das Geile so. Du hast ein Thema und dann, wie gucken Schauspieler, Schauspielerinnen da drauf? Wie gucken Wissenschaftler da drauf? Wie gucken Pädagogen da drauf? Und ja, diese Mehrperspektivität, die finde ich super spannend.
Ja, es ist auch ein schönes Bild mit den Brillen irgendwie so. Ja. Einfach mal irgendwann mal eine andere Brille aufsetzen oder sich so eine Sammlung an Brillen ansammeln und dann immer gucken können, durch welche will ich dann heute schauen. Das ist eigentlich echt ein schönes Bild. Sehr schön. Ich glaube, also ich bin ja auch schon etwas älter. Ich bin 32 und habe vorher was anderes gemacht. Und ich muss sagen, ich hatte, glaube ich, 29 Jahre einfach die Brille auf, die man, glaube ich, von Geburt aus irgendwie aufgesetzt bekommt, so durchs Elternhaus, durch die Umgebung und durch die Gesellschaft. Ja, und habe mich halt nie gefragt, ob die Brille eigentlich so richtig zu mir passt. Ich weiß noch, ich habe in der 11. Klasse, ich glaube, da war ich dann so 17 oder 18, habe ich ein Praktikum an der Schauspielschule gemacht. Es war auch eine private Schauspielschule und ich wusste sofort, ich will das machen. Also ich möchte auf jeden Fall Schauspielerin werden. Und das wusste ich eben auch schon eigentlich vor diesem Praktikum. Aber ich dachte mir, ich brauche jetzt dieses Praktikum nochmal, damit es mir das nochmal so beweist. Und dann habe ich Abi gemacht und habe mit meiner Schwester und mit meinen Eltern darüber gesprochen, dass ich das gerne machen würde. Und meine Schwester meinte, ja, Kirsten, dann musst du aber schon an eine staatliche gehen, weil die anderen kannst du in die Tonne kloppen. Und die kosten ja auch viel zu viel Geld. Und bei einer staatlichen, da musst du ja dann vorsprechen mit mehreren Monologen, musst irgendwie am besten noch ein Instrument spielen und was vorsingen. Und ich so mit meinen 18, 19 Jahren damals dann so, scheiße, ich kann das aber nicht. Ich kann das alles nicht und ich kann mir das wahrscheinlich auch nicht selber finanzieren, wenn ich auf eine private gehen möchte. Und mein Vater dann auch so, ja, nee, Kirsten, das machst du nicht. Du gehst erstmal studieren und dann gehst du arbeiten und dann kannst du ja gucken, ob du das noch weiterhin machen möchtest. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann habe ich in Marburg Sprache und Kommunikation studiert und habe mich danach, weil ich einfach zu faul war, um noch einen Master hinten dran zu hängen, beim Radio als Praktikantin beworben. Und war dann da 6 Monate Praktikantin. Dann haben die mir ein Volontariat angeboten. Und das habe ich dann natürlich angenommen, weil ich mir dachte, ja geil, warum nicht? Das haben die mir schon mal angeboten. Da gibt es Menschen, die bewerben sich jahrelang da drauf. Dann nehme ich das doch mal an. Dann habe ich da mein Volontariat gemacht. Und dann kam so gegen Ende meines Volontariats, ich glaube, das war dann so, oder vielleicht so zur Hälfte, so Ende 2014, glaube ich, da gab es einen Moment, da war ich also 26, da habe ich morgens die Tür zum Sender aufgeschlossen und ich war so total ausgelaugt. Und ich habe diese Tür aufgeschlossen und dachte mir so, boah, ich habe überhaupt keinen Bock heute da drauf. Und dann kam mir der Gedanke, oh Gott, Kirsten, du bist erst 26 Jahre alt, du hast den ganzen Scheiß noch vor dir. Aber es war eben nicht geil, du hast dein ganzes Leben lang noch Leben noch vor dir, du kannst machen, was du willst, sondern es war, ich habe mein ganzes Leben noch vor mir, es ist jetzt schon so ultra anstrengend. Ich habe da überhaupt keine Lust mehr drauf. Und dann folgte vom Volontariat der Vertrag zur Jungredakteurin, dann folgte die Festanstellung und alle meine Freunde waren immer so, boah, Kirsten, ey, das ist so super, was du machst, das klingt super und ey, eine Festanstellung beim Radio, da träumen andere Menschen davon und ich war immer so, das ist gar nicht so geil irgendwie, ich habe da gar nicht so viel Freude dran, bis ich eines Tages vor meinem Laptop saß und auf einmal kam mir so ein Gedankenblitz, der gesagt hat, Moment mal, du wolltest doch Schauspielerin werden. Und ich so, stimmt, Und dann habe ich eben gegoogelt, wie werde ich Schauspielerin? Welche Schauspielschulen gibt es in meiner Umgebung? Und so kam ich dann an die Arturo. Und das war ein ganz komisches Gefühl. Ich habe mich gefühlt, als ob ich meine KollegInnen irgendwie verraten würde, weil ich irgendwie so heimlich am Wochenende zu einem Schauspielkurs fahre, bei dem ich irgendwie hoffe, genommen zu werden dann für die Schule. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich dann von Gerion den Vertrag bekommen habe und ich nach Hause gefahren bin, ich hatte dann noch 2 Stunden Autofahrt vor mir. In diesen 2 Stunden habe ich abwechselnd vor Freude geheult und aus Panik geheult. Es waren immer so fließende Übergänge. Es war einfach so, yeah, oh mein Gott, das war richtig krass. Ja, aber da war dann eben auch diese Stimme in mir, von der du auch schon gesprochen hast, die gesagt hat, diese Freude in dir, die fühlt sich so, so echt an und so real und so, so, die hat so eine Energie in mir freigesetzt, was ich vorher noch nie gespürt habe. Und deswegen dachte ich mir, okay, das musst du jetzt machen. Mhm. Ja, ging es dir denn da ähnlich, als du bei uns beim Probekurs warst?
Die Entscheidung zu der Schauspielausbildung, die war tatsächlich, das war jetzt kein Blitzimpuls, die ist tatsächlich in der Therapie gefallen. Mhm. Ich habe in Münster in der Endphase des Studiums eine Therapie wegen Depressionen gemacht. Mhm. Und da war eben auch Thema so, Studium nähert sich dem Ende, Bachelorarbeit ist geschrieben, wo geht's dann hin? Und das hat sich so in dem Gespräch mit der Therapeutin tatsächlich ergeben, so, was sind denn so Träume und dieses Schauspielding, das hat sich dann irgendwie so in den Vordergrund gespielt und alle anderen Optionen so zur Seite gedrängt. Mhm. Aber ich finde das mit der inneren Stimme tatsächlich interessant, weil das ja im Umkehrschluss heißen könnte, dass mein Vater, der mit 22 eine Ausbildung angefangen hat, mit 25 beendet und bis heute seinem 62. Lebensjahr in einem einzigen Job gelandet ist, ja, hatte diese innere Stimme entweder nicht gehabt oder hatte sie gehabt und unterdrückt.
Ich glaube, ehrlich gesagt, eher Zweiteres. Also ohne vermessen klingen zu wollen, aber irgendwie, ja, klingt jetzt erstmal so.
Und woran liegt das, dass manche inneren Stimmen sich durchsetzen und manche irgendwie von einem, was auch immer das ist, das Gehirn, die Vernunft, das unterdrückt diesen Impuls.
Ja, ich glaube, die Vernunft spielt da eine ganz entscheidende Rolle. Vor allen Dingen halt auch so Angst, die da auch mitschwingt, ne? Irgendwie, was passiert, wenn ich zu dem stehe, was ich tun möchte? Bei mir war zum Beispiel, obwohl ich schon so lange den Wunsch in mir verspürt habe, Schauspielerin zu werden, habe ich mich nie getraut, ich habe das selbst meinen besten Freunden nicht erzählt, habe ich mich nie getraut, es irgendwie mal so preiszugeben, weil ich immer dachte, wie kommt das bei denen an? Dann denken die doch bestimmt, ach, die Kirsten, die fühlt sich doch bestimmt als was Besseres, dass die Schauspielerin werden will. Wer ist die denn, dass die meint, sie könnte Schauspielerin werden? Also ich glaube, da spielt immer ganz viel Angst mit bei, so wie man eben nach außen hin wirkt. Ja.
Ich weiß ja nicht, wie sonst dein Milieu irgendwie so aussah in der Kindheit, aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass in diesem Arbeiterfamilienkontext hat der Stellenwert Kunst auch nahezu keinen Stellenwert.
Ja, ja.
Also Kunst, Schauspiel, Film, Malerei, das sind so hier die Snobs, die, ja, die beschäftigen sich damit oder ach, das ist so nur ein bisschen dumm auf der Bühne ein paar Grimassen machen oder hier ein bisschen Kleckse auf dem Bild malen. Mhm. Hat keinen Stellenwert. Ich finde es super schwierig, da dagegen auch anzukämpfen.
Ja.
Auch dann heute so, weil ich die gleichen Erfahrungen mache, dass das so lächerlich oder nichtig gemacht wird, und dagegen anzukämpfen und dann auch zu behaupten, ja, ist mir scheißegal, es ist aber mein innerer Impuls, der mir sagt, ja, mein Leben lang, das ist ein kleiner Kampf. So.
Ja, wie waren denn die Reaktionen so aus deinem Umfeld, als du gesagt hast, ich gehe jetzt an eine Schauspielschule?
Also ich glaube, dass meine Eltern, dadurch, dass sie eh schon kannten, dass ich bei dem Erzieherding mit Indien und dem Islamwissenschaftsstudium sowieso gemacht habe, was ich will, war das jetzt so, ach, schon wieder. Okay. Ja. Was hat er mal? So die näheren Freunde, die eh so ein bisschen kunstaffin sind, im weitesten Sinne, die fanden das eher cool. Die haben auch erstmal gesagt, okay. Mhm. Aber die härtesten Reaktionen kamen, glaube ich, so aus der entfernteren Verwandtschaft. Mhm. Die, was ist denn mit dem los? Die dann bei meiner Mutter anrufen und fragen, ist das wahr? Macht ihr das wirklich? Wie kommt ihr denn da jetzt drauf? Und ich kriege das dann über Ecken mit und denke mir nur so, es ist eigentlich eine Resignation bei mir. Ich kümmere mich da gar nicht mehr so drum. Ich denke mir nur, mir wurde dieses geschenkt, jetzt muss ich halt irgendwie damit umgehen.
Ja, ich meine, es ist wahrscheinlich eine gesunde Einstellung, also so eine Art von Resignation da an den Tag zu legen und zu sagen, lass mich doch einfach in Ruhe. Aber auch da erstmal hinzukommen, das dauert ja ewig. Also beziehungsweise das erfordert auch unglaublich viel Kraft von einem selbst und auch so viel Mut der eigenen Familie, eben zu sagen, ist mir egal, was ihr sagt, weil ich würde mal behaupten, dass kaum ein Umfeld so viel Einfluss auf dich ausüben kann wie eine Familie. Das ist schon nicht so leicht. Das macht man nicht einfach mal so. Das ist schon schwierig, ja. Also bei mir war das so, ich habe das meinen Eltern erzählt am Geburtstag meines Vaters. Und ich habe eben mit den Worten angefangen, ich erzähle euch jetzt was euch bestimmt nicht so gut gefallen wird, aber ich mache es. Und meinte dann so, ich werde kündigen und werde an eine Schauspielschule gehen. Und ich glaube, mein Vater hatte da schon zu dem Zeitpunkt ganz gut verstanden, dass er mir mit meinen 29 Jahren damals nicht mehr so viel vorschreiben kann. Deswegen war die Reaktion von meinem Vater einfach nur ein tiefes Einatmen und dann runterschlucken. Und er meinte dann so, okay. Und meine Mutter so, ach Kirsten, weißt du, ich habe nach meinem Realschulabschluss eine Ausbildung bei der Bank angefangen, was ich nie machen wollte. Und jetzt, 40 Jahre später, bin ich einfach richtig unglücklich. Deswegen mach das doch einfach mal. Mach doch mal, was dir gefällt. Und da war ich so, wow, krass. Das hätte ich nicht erwartet. Wo kommt diese Reflektiertheit her, Mama? Ja.
Geil. Also. Ja. An 1000 Optionen oder Reaktionen, die man da kriegen kann, ist das, glaube ich, noch im Bereich der Reaktion.
Ja, aber gerade dann irgendwie, als sie dann so meinen Schauspielalltag mitbekommen haben und das ja dann auch eben mit dem Finanzieren der Schule und dem Arbeiten gehen auch eine richtige Belastung sein kann, da haben wir ja eben schon kurz drüber gesprochen, gab es dann für meine Eltern am Anfang zumindest immer wieder so Momente, wo sie dachten, vielleicht bringen wir sie davon nochmal weg. So, Kirsten, das ist doch wirklich zu anstrengend für dich. Muss das denn sein? Willst du das denn wirklich? Und es war dann ja auch so eine Resignation, von der du auch eben gesprochen hast, dass ich gesagt habe, Leute, lasst es einfach so. Ich weiß, was ich hier tue und ich will das machen. Und das könnte noch so anstrengend sein. Es fühlt sich einfach richtig an. Das ist, nicht so leicht manchmal.
Und das ist wieder dieser Ausgangspunkt. Warum haben manche Menschen die Stärke dieser inneren Stimme zu folgen?
Und ja.
Manche nicht.
Ich weiß es nicht.
Normalerweise ist das auch Teil der Erziehung. Also deine Familie bringt dir ja auch bei, inwieweit du an Träumen festhältst oder nicht. Mhm. Wenn man aus einem Umfeld kommt, wo das in der Regel nicht getan wird oder mehrheitlich nicht getan wird, warum ist dann da so ein kleines schwarzes Schaf in der Familie oder ein Kindchen, was es irgendwie schafft, genau das zu tun, obwohl es eigentlich entgegen jeglicher Prognose ist? Das finde ich super spannend. Also, warum bist du eine Ausnahme bei dir oder warum bin ich die Ausnahme bei mir in der Familie? Was habe ich getan oder erlebt? Ich weiß es nicht.
Naja, bei mir war es auf jeden Fall auch Therapie, die den Mut, da meine Therapeutin, ich habe ihr dann irgendwann von meinem Traum erzählt und sie meinte so, ja klar, voll, machen Sie das, sehe ich super bei Ihnen, das passt. Ich so, krass, so fühlt es sich an, wenn jemand an einen glaubt. Aber ich habe mal, jetzt werden wir wahrscheinlich so ein bisschen philosophisch und auch ein bisschen linguistisch, ich habe mal gelesen, dass das Wort Erziehen eigentlich aus dem Lateinischen von educere kommt und eigentlich in seinem ursprünglichen Sinne bedeutet, das, was da ist, fördern. Und ich dachte mir, krass, also so wie ich meine Kindheit erlebt habe, war Erziehen eher auf dieses Ziehen. Ich ziehe dich so, wie mir es am liebsten für mich am einfachsten ist, wie ich dich halt haben will und nicht das, was schon da ist, halt irgendwie, dass das gefördert wird. Aber ich glaube, wir müssen auch mal ganz kurz erwähnen, dass es ja auch nicht immer so ist. Also ich habe auch schon von Familien gehört, die genau das machen, das, was da ist, nämlich fördern und jemanden von Anfang an unterstützen, wo das Kind dann eben nicht von sich aus so viel Mut aufbringen muss, sondern einfach diesen Mut die ganze Zeit um sich herum hat. Ja.
Also ich glaube, dass das ist jetzt pure Soziologie so, aber auch die, dass Eltern diesen Gedanken checken, okay, Erziehung bedeutet das Fördern, was da ist, das suchen sie sich nicht aus, sondern geben das weiter, was ihre ja. Vorgänger Erziehung ihnen. Und das Problem, was ich finde, diese Schuldfrage, man hat so diesen Impuls, man muss doch irgendwem die Schuld daran geben, dass ich so erzogen worden bin, wie ich erzogen worden bin. Mhm. Diese Schuldkette, die ist halt
endlos lang.
Ewig. Und das ist so ein unbefriedigendes oder ein unbefriedigtes Bedürfnis, so jemanden. Ja. Und ich glaube, den Eltern die Schuld geben, ist einfach das Naheliegendste.
Ja, tut auch manchmal ein bisschen gut.
Tut auch manchmal gut, aber das Hirn sagt einem halt, ja, so ganz ist nicht die ganze Wahrheit so.
Ja. Ja, vielleicht sollten wir nochmal eine ganz neue eigene Folge darüber machen. Wer hat eigentlich Schuld? Kommen wir nochmal dazu, zu dem Punkt zurück. Ich glaube, also zu dem Punkt, als du den Vertrag bekommen hast. Ich war da nämlich dabei, als deine Gruppe, die sich an der Schule vorgestellt hat, die Verträge bekommen hat. Und ich glaube, ich habe dir auch den Vertrag übergeben. Ich weiß es gar nicht mehr, ob das Alex oder ich war, aber...
Dabei, aber es war, glaube ich, Melli.
Ach so, Melli war ja auch mit dabei. Okay. Ja. Wie hat sich das dann für dich angefühlt, als du den Vertrag bekommen hast? War das so goll? Oder waren dann wieder so ein paar Zweifel da?
Ich glaube, dadurch, dass der ganze Tag eh voll mit Adrenalin war, habe ich da keine klaren Gedanken. Ich weiß noch, dass wir da neben der Rampe in diesem Raum auf der Couch und Gerion dann meinte, ja, klare Sache, bist an Bord der Arturo. So. Und dann, der Vertrag war dann nur noch dieses offizielle Stück Papier, aber ich glaube, dieser Moment, in die Rampe da reingehen, du weißt, da waren gerade 10 Leute vor dir, 8 davon wurden genommen, 2 kamen mit Tränen raus. So, da denkst du schon so, okay.
Ciao.
Aber dann, als er dann sagte, klares Ding, ich glaube, da war dann schon so dickes, fettes Grinsen ging ins Gesicht und ja. der Moment, wo sich das aber richtig geil angefühlt hat, war überhaupt das erste Vorsprechen. Das war auch in Köln hier an der Theaterakademie. Dann in Siegburg war ich und die Arturo war das letzte Vorsprechen. Und das waren eigentlich die Momente, wo mir bewusst wurde, du entscheidest dich gerade für das Thema Schauspiel in deinem Leben, dass das Thema noch größer wird. Und dass das dann fix gemacht wurde, das war nur noch das i-Tüpfelchen. Ja, allein die Vorsprechen hatten schon so einen Impact, weil ich gerade meinen Traum angegangen bin und das so groß ist, das hat schon ausgereicht. Das Stück Papier war letztlich nur noch der offizielle Teil.
Sehr schön. Und wie hat sich dieses Gefühl von, boah, du machst gerade Schritte in die richtige Richtung, um zu dem Ziel, Schauspieler zu werden, zu kommen, wie hat sich das dann so im Laufe des ersten Semesters für dich angefühlt? Oder wie hat sich das verändert? Oder ist es noch größer geworden?
Ich glaube, das könnte man am ehesten beschreiben, wie meine 20er in Mini-Format. Das waren auch so Wellendinger. So. Da ich, glaube ich, schon affin bin für die Aussagen und Bewertungen von Dozenten und Dozentinnen, und die fallen ja nicht immer alle gleich super aus, sondern auch, da musst du arbeiten. Glaube ich, war das so, wenn ich ein Lob bekommen habe oder da schon sehr gut, dann war das so, ja, das ist gut, was ich hier mache. Und wenn dann gleichzeitig auch mal sowas kommt, oh, viele, da müssen wir arbeiten. Körpersprache, was weiß ich, Andreas Kuhns, dann war das auch schon so direkt so, oh, puh, ob ich hier richtig bin.
Oh.
Also ich glaube schon, dass ich da nicht mehr so anfällig wie mit Anfang 20, aber immer noch leicht anfällig für bin. So. Aber der Grundtenor sagt mir schon, ich gehöre hier gerade hin an die Schule.
Ja, das ist gut. Ich würde jetzt gerne sagen, dass diese zweifelnde Stimme irgendwann weggeht. Aber ich bin jetzt im 7. Semester und sie ist immer noch da. Es gibt immer noch Momente, wo ich in die Schule gehe oder mir denke, Moment mal, Kirsten, was kannst du eigentlich? Ungefähr nichts. Bist du hier überhaupt richtig? Aber das ist gut, wenn der Grundtenor schon mal da ist und diese Grundstimme sagt, du machst das Richtige, dann sollte man auf jeden Fall darauf vertrauen. Weil also bei dieser Erfahrung, diesen Schritt gemacht zu haben, eben beim Radio zu kündigen und dann das einmal, zum ersten Mal in meinem Leben auf meine Bauchstimme zu hören, die sagt, mach das, Kirsten, mach das. Die hat so viel in mir ausgelöst und hat so viel Positives in mein Leben gebracht, dass ich jetzt mittlerweile denke, ich glaube, ich kann der Stimme vertrauen. Ich glaube, die ist gut. Und ich glaube, bei allem, was ich irgendwie anfange, sei es jetzt auch außerhalb von der Schule irgendwie Nebenjobs annehmen oder sonst irgendwas, Vereinbarungen treffen, wo ich nicht so ein gutes Gefühl bei habe, wo ich früher gesagt hätte, ja, das ignorieren wir jetzt mal kurz und dann Augen zu und durch und dann machst du das. Ich mache das nicht mehr. Wenn ich mir jetzt mittlerweile denke, ich fühle mich damit nicht so richtig wohl oder das würde ich eigentlich nicht machen wollen, mache ich nicht. Und das bringt ganz schön viel Leichtigkeit ins Leben. Das ist ziemlich gut.
Ja. Und, ja, man braucht teilweise 32 Jahre oder was?
Ja.
Ich bin da manchmal, werde dann so ein bisschen melancholisch, wenn ich andere Menschen sehe, die diesen Punkt scheinbar schon mit Anfang 20 irgendwie haben und dann, ich dann denke, boah, fuck, du hast ganz schön lang dafür gebraucht.
Ja.
Wobei dann auch wieder der vernünftige Geist sagt, du sollst dich nicht vergleichen, aber ich mache es ja dann doch irgendwie.
Ja.
Das ist schon manchmal frustrierend so, dass ich so lange für meinen Weg gebraucht habe.
Ja, ich verstehe voll, was du meinst. Ich denke mir auch so, Gott, hey, hätte ich doch schon mal mit 20 so gedacht, wie ich jetzt denke. Aber dann denke ich mir eben auch wieder, naja, jeder braucht sein eigenes Tempo. Also jeder geht die Schritte in so einer Geschwindigkeit, wie es für einen individuell dann eben am richtigsten ist. Aber war, jetzt wo wir schon mal über das Alter sprechen, für dich manchmal auch so der Gedanke, ich bin 29, irgendwie kriegt man überall gesagt, so, bist schon viel zu alt. Also ich weiß noch, eins der ersten Gespräche, die ich hier in Köln hatte, war in dem Café, in dem ich gearbeitet habe, da kam ein Stammkunde rein und der meinte, ach, du bist ja neu hier, ich kenne dich noch gar nicht. Und ich so, ja, ich bin jetzt hier in der Schauspielschule, bla bla bla. Und er meinte so, ja, jetzt, wie alt bist du denn? Und ich so, ja, ich bin 29. Und er so, ja, also ich bin auch Schauspieler und ich kann dir sagen, dafür bist du zu alt. Und ich dachte mir so, what the fuck, Alter? Und da kam eben auch, bevor ich den Entschluss getroffen habe, so oft wirklich die Zweifel, bin ich wirklich eigentlich zu alt dafür? Weil die Konkurrenz ist halt viel, viel jünger. Es hat lange gedauert, bis ich diesen Gedanken irgendwie über Bord werfen konnte. Aber gab es den bei dir auch?
Vor allen Dingen dadurch, dass er von anderen an mich herangetragen hat. Ich sehe aber auch im Unterricht ist das Vor- und Nachteil.
Ja.
Vorteil, weil ich glaube, ich dadurch, dass ich die vielen Brillen jetzt habe kennenlernen dürfen und auch aufsetzen, dass ich glaube, ich in dem Punkt was voraus habe, meinen 19, 20, 21-jährigen Kollegen. Weil ich glaube, ich eine größere Weitsicht dadurch habe.
Ja.
Nicht, weil ich wer weiß, wie intelligent bin oder so, sondern weil ich einfach ein paar Jährchen einfach Vorsprung habe.
Klar.
Und ich glaube, wenn kritische Situationen im Unterricht oder in der Ausbildung aufkommen, dann glaube ich, kann ich das schneller einordnen.
Ja.
Und reagiere nicht impulsiv voller Riesenfreude oder stürze gleich ins nächste Tal, sondern ich bin, glaube ich, schneller in Situationen erfassen, einordnen, damit umgehen als eine 19-jährige Kollegin, die gerade von zu Hause ausgezogen ist und wo das alles so viel ist und gleich für Drama sorgt, in welcher Form auch immer.
Ja.
Und Nachteil ist, glaube ich, tatsächlich, dass ich dadurch, dass ich eben schon, mein Rahmen ist enger als der eines 19-Jährigen, wo noch das ganze Leben einprasselt. Die sind noch nicht so geformt.
Ja.
Also Stationen, die ich durchlaufen habe, die haben mich ja auch ein Stück weit, oder dich ja auch, die haben dich ja geformt schon ein bisschen. Mhm. Du bist ja noch nicht am Ende, aber der Rahmen deines Lebens, glaube ich, der ist schon ein Stück enger. Mhm. So ist, glaube ich, die Skizze besser. Und Und ich glaube, bei so Kollegen, die am Anfang stehen, ist das noch weiter offen.
Ja.
Da können Dozenten und Dozentinnen noch mehr Input geben, mehr reinfüllen.
Ja, ja genau. Das hat auch mal ein Dozent zu mir gesagt. Der meinte eben, naja, Kirsten, du mit deinen, wie alt war ich da, 31 oder 30 Jahren, du hast eben schon, wie du es auch gesagt hast, genau, hat er es auch genannt, du hast eben schon eine Form. Du bist nicht mehr so verformbar, so wie so eine Knetmasse, wie du irgendwie Anfang 20 bist, wenn du mit einer Schauspielschule anfängst. Das hat irgendwie Nachteile sozusagen, oder viele Menschen sehen darin einen Nachteil, aber es hat den Vorteil, dass es eben auch eine Stütze sein kann und man dann die Dinge, die man erfährt, einen nicht so zerdrücken, sondern man sagt so, okay, ich habe hier meine Säulen mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, und auf die kann ich mich irgendwie stützen und die halten mich irgendwie aufrecht und prasseln dann nicht so krass auf mich ein, weil damit muss man ja auch erstmal irgendwie umgehen können, wenn man mit Anfang 20 sowas anfängt wie eine Schauspielausbildung. Es ist ja fast wie eine Therapie in gewissen Maßen. Und das ist schon auch jede Menge. Und deswegen, ich bin im Nachhinein sehr, sehr froh, dass ich das jetzt erst angefangen habe, weil ich ganz genau weiß, dass ich mit Anfang 20 damit überhaupt nicht klargekommen wäre. Ich hätte das niemals so krass an mich heranlassen können, wie ich es jetzt eben mache. Weil ich eben weiß, okay, wenn ich falle, dann falle ich halt nicht tief, weil ich bin schon ein paar Mal gefallen und da habe ich mir mittlerweile Kissen hingelegt, sodass der Sturz eben nicht mehr so wehtut. Also ich hätte das mit Anfang 20 nicht hingekriegt, das weiß ich zumindest. Ja.
Ja.
Schön, also so wie es klingt, bereust du diese Entscheidung nicht?
Nein.
Ja.
Auf keinen Fall.
Das ist sehr schön.
Also ich weiß nicht, wo mich das jetzt noch hinführt.
Tja, ich weiß, glaube ich, niemand von uns.
Aber ich glaube, dass das für die Zeit in Köln auf jeden Fall, die nächsten 3-4 Jahre fühlen sich in Köln verplant an.
Das ist gut. Ja, das ist sehr schön. Ja, und ich meine, man lernt ja auch auf so einer Schule immer wieder, obwohl wir älteren SchülerInnen an der Schule dann sozusagen schon eine Form oder eine Struktur haben, lernen wir ja auch immer, diese immer wieder aufbrechen zu können und eben flexibel zu bleiben. So, und deswegen, ja, keiner von uns weiß, glaube ich, genau, wo es einen hinbringt, aber eben den Willen zu besitzen, dafür immer offen zu bleiben, sodass alles irgendwie, was einem widerfährt, das annehmen zu können und sich formen zu lassen weiterhin. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Prozess oder eine ganz entscheidende Einsicht, die man haben sollte. So. Nur weil ich jetzt 30 Jahre alt bin, heißt es nicht, dass meine Form fertig ist. Und das ist so ein Gefühl, was ich ganz lange vermittelt bekommen habe. Du bist jetzt Ende 20, du solltest jetzt fertig sein. Ja, aber ich habe gemerkt, man ist eigentlich nie fertig. Oder ich will auch nie fertig sein.
Ja. Ich finde, das führt ganz schnell wieder zur Soziologie, finde ich, oder ich finde da immer ganz schnell wieder hin. Die Frage der Formbarkeit ist nämlich, glaube ich, auch eine Frage, die durch deine Sozialisation, durch deine Erziehung in gewisser Weise vorherbestimmt ist.
Mhm.
Also ja. Deine Eltern leben vor, wie offen du für deine Umwelt bist oder nicht.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, wenn du da in einem ganz engen Rahmen groß geworden bist und der Blick immer nur in den kleinsten Kreis ging, dann erlebst du mit 21 oder auch mit 30 oder auch mit 40 nicht auf einmal eine totale Offenheit für die weite Vielfalt dieser Welt. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum manche geeignet sind für diesen Job und manche nicht.
Ja, das
Weil
ist
manche
doch schön,
diese Erfahrung oder diese Erziehung zu genießen und manche eben dieses Privileg nicht haben. Ja. Und diesen Leid, glaube ich, die haben es schwer in diesem Job, hast du gesagt.
Ja, doch, da würde ich dir auf jeden Fall voll und ganz zustimmen. Das sind auch schöne Abschlussworte für unser Gespräch, dass man offen bleiben muss für Neues und eben auch Mut braucht. Ne? Das ist, glaube ich, das A und O für SchauspielerInnen. Ich danke dir, Fiete, für dieses Gespräch. Sehr
Merci.
Schön. Und vielleicht komme ich nochmal auf dich zurück, wenn wir mal so ein bisschen philosophischere, soziologischere Themen brauchen in unserem Podcast.
Ich bin hier, ich warte.
Also ich muss sagen, dass sich dieses Bild von diesen Brillen, die man sich im Leben aufziehen kann, wie man möchte, wirklich sehr, sehr schön finde, was Fiete da gezeichnet hat. Und vielleicht gibt es ja jetzt auch einen Menschen, der diese Folge hört, der oder die schon länger von der Schauspielerei träumen, sich aber bisher nicht getraut hat, weil es dann doch verschiedene Dinge gibt, die in einem hadern. Ich kann nur sagen, zieht mal die Brille der Schauspielerei auf, weil was man dadurch alles sieht, das ist wirklich sehr, sehr schön. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich auch von euch. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
A2Go.
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 A2Go.